Willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich über jeden, der da ist, hier vor Ort und auch online. Und diejenigen, die im Laufe des Tages oder der Woche online diesen Gottesdienst, diese Predigt nachverfolgen werden. Schön, dass ihr da seid. Es ist schön, hier zu sein. Es ist schön, Teil der Familie Gottes zu sein. Ja, ich möchte heute mit einem Zeugnis beginnen, mit einem Erlebnis, was schon einige Zeit zurückliegt und doch sehr treffend, sehr bedeutsam für uns heute hier ist. Und ich glaube, dass Gott uns alle heute näher an sein Herz bringen möchte und dass er uns heilen und befreien möchte für Gemeinschaft. Wir haben gerade das Thema Gemeinschaft und die letzten zwei Sonntage habe ich auch schon darüber gesprochen. Lange, lange ist es her, da war ich 18. Und mit 18 dachte ich, dass ich endlich erwachsen bin und für voll genommen werde. Ihr müsst verstehen, ich bin der Jüngste in meiner Familie. Ich habe 5 große Brüder und eine Schwester und ich war immer schon der Kleine. Und als ich 18 wurde, dachte ich, vielleicht bin ich nicht mehr der Kleine, sondern ich gehöre voll dazu und werde für voll genommen, werde ernst genommen. Es war irgendwie immer so meine Sehnsucht, heranzureichen an meine Brüder. Und als ich dann 18 war, war ich zu einer Hochzeit und da waren auch meine Geschwister und einer meiner Brüder hat in Gemeinschaft mit anderen abfällig von mir geredet. Er meinte das wahrscheinlich nicht böse, aber er hat mich so abwertend, so als den Kleinen, der sich nicht zu benehmen weiß und der sich nicht ordentlich gekleidet hat, abgestempelt. Und ich muss sagen, dass mich das ziemlich verletzt hat. Und so verletzt hat, dass ich eine Zeit lang mit meinem Bruder keine Gemeinschaft mehr haben mochte, ihm aus dem Weg gegangen bin. Und irgendwann hat das mein Papa bemerkt, dass in unserer Familie die Beziehungen irgendwie gestört sind, dass wir uns aus dem Wege gehen. Meine Geschwister waren schon alle aus dem Haus verheiratet, nur ich war noch als der Jüngste, als Nesthäkchen zu Hause bei meinen Eltern. Und dann hat mein Papa die Familie versammelt, meine Geschwister und meine Schwägerinnen und mein Schwager und meinte, wir müssen hier miteinander reden. Ich spüre, dass die Atmosphäre gestört ist, dass irgendwas hier in den Beziehungen nicht in Ordnung ist. Lass uns mal drüber reden. Wir sind Kinder Gottes und wir sollen und wollen nicht in Streit miteinander sein, sondern was ist es? Lass uns hier mal offen reden. Und als ich dann an der Reihe war zu sagen, was mich stört und was ich wünsche, habe ich ausgepackt und habe gesagt, dass das, was mein Bruder, ich nenne nicht seinen Namen, gesagt hat und wie er mich da behandelt hat und öffentlich bloßgestellt hat, dass mich das verletzt hat und ich will nicht immer der Kleine sein und ich will endlich auch ernst genommen werden. Für mich war das eine große Sache, hat mich viel Mut gekostet, mich zu öffnen, das anzusprechen. Für meinen Bruder, den ich damit meinte und der mich so verletzt hat, war das eine Sache von, was ist denn mit dir los? So, und verstehe ich überhaupt nicht, ne, wie du dich hier so benimmst. Und ne, also er hat es überhaupt nicht verstanden, dass mich das irgendwie verletzt haben könnte. Er ist doch noch ganz normal mit mir umgegangen. Und das hat mich wiederum irgendwie getroffen. Und ich bekam Tränen und mir war es wiederum peinlich, dass ich als schon 18-Jähriger hier vor meinen Brüdern weine. Und das war peinlich zugleich, verletzend. Und ich habe mich geärgert über mich selber, dass mir die Tränen kommen. Und ich bin nach draußen rausgerannt. Es war spät abends in die Dunkelheit. Und ich erinnere mich noch sehr genau, wie ich da stand und hochgeguckt habe in den Sternenhimmel und innerlich so eine Entscheidung getroffen habe. Ich bin jetzt auch ein richtiger Mann. Und richtige Männer weinen nicht. Ich werde nie wieder weinen. Ich habe meine Tränen abgetrocknet, tief durchgeatmet und festgelegt. Ich weine nicht mehr. Ich bin ein richtiger Mann. Bin hochgelaufen, nicht mehr zu meiner Familie, sondern in mein Zimmer. Und ich wollte nichts mehr davon wissen und ich wollte nicht wieder in Gemeinschaft. Naja, es vergingen Jahre, 2, 3 Jahre. Vom Herzen her habe ich entschieden, meinem Bruder zu vergeben. Und irgendwie ahnte ich auch, dass er das nicht böse meinte, aber mich hat es einfach verletzt. Ich habe entschieden, meinem Bruder zu vergeben. Aber ich bin ihm nicht unnötig nahe gekommen. Habe einen Bogen gemacht. Und alles lief so ganz normal. Wir hatten unsere Familientreffen. Und dann war ich auf einer Jugendfreizeit. Und auf dieser Jugendfreizeit wirkte der Heilige Geist einfach total stark. Und Menschen wurden nach vorne eingeladen, die müde, ausgepowert sind und merken, dass ihnen Jesus und ja, die Gegenwart Gottes fehlt und dass sie eine Berührung von Gott brauchen. Und ich spürte, dass ich gemeint bin. Ich spürte, dass ich nur noch funktioniere. Und ich ging nach vorne. Für mich wurde gebetet. Und die Gegenwart und die Kraft Gottes war so mächtig, dass meine Knie weich wurden. Ich habe das bis dahin so noch gar nicht erlebt. Und ich konnte mich nicht mehr halten, ich konnte nicht mehr stehen bleiben. Und jemand war da, um mich aufzufangen. Ich ließ mich fallen, ich lag am Boden und ich habe geweint, geweint und geweint. Und vor meinem inneren Auge spielte sich wie so ein Film ab. Von meiner frühesten Kindheit verschiedenste Erlebnisse, die mich verletzt haben, wo ich Abweisung erlebt habe, wo ich Verlust erlebt habe. Alles ging so vor meinen inneren Augen und es mündete mit diesem Erlebnis mit meinem Bruder, der mich so abfällig behandelt hat. Und ich weinte und weinte und konnte gar nicht aufhören. Und das ging eine ganze Weile so, ich weiß nicht, 10, 15 Minuten. Ich lag auf dem Boden und habe geweint. Aber ich muss sagen, das war auch sehr heilsam. Ich wurde geheilt. Ich wurde befreit durch Jesus und in der Gegenwart Gottes. Und dann hat sich auch was verändert in Bezug auf meinen Bruder. Ich war bereit und habe mich sogar darauf gefreut, ihm zu begegnen. Gott hat Gelegenheiten geschaffen und geschenkt, wo wir einander helfen konnten. Ich bin mit meinem Auto mal danach liegen geblieben, weil ich so bescheiden war und nicht getankt habe oder bis auf den letzten Liter gefahren bin. Und dann rief ich meinen Bruder an, den ich sonst nicht angerufen hätte, weil das wäre die nächste peinliche Situation, wo er mir sagen würde, ja, tanken musste schon, ne, ab und zu. Aber ich habe ihn gerufen und er kam und hat geholfen. Und es war offensichtlich, was das Problem war und dass es meine Schuld war, meine Dummheit. Aber Gott hat Gnade gegeben, dass es einfach heilsam war. Er hat mich nicht ausgelacht, sondern er hat mir geholfen. Ich habe ihm geholfen bei seinem Umbau und habe die Elektrik in seinem Haus gemacht und habe das gerne gemacht. Und Gott hat so Gelegenheit gegeben, wo wir einander helfen und die Wertschätzung zum Ausdruck bringen konnten. Das Schlimme an dem Ganzen war nicht nur, dass gerade an dieser Festlegung, dass ich nicht mehr weine und seitdem tatsächlich auch nicht geweint habe, 2-3 Jahre, bis ich diese Berührung von Jesus erlebt habe. Das Schlimmste daran war, dass ich die Gegenwart Gottes eine Zeit lang so nicht mehr spüren konnte. Es war in der Vergangenheit, so seit meiner frühesten Kindheit so, dass ich ein sehr empfindsames Herz hatte und auch wieder habe für Jesus, für den Heiligen Geist, für die Gegenwart Gottes und manchmal in der Gegenwart Gottes einfach auch weine, weil Gott mich berührt, weil seine Liebe mich berührt, weil sein Erbarmen, sein Mitgefühl mit anderen mich einfach auch berührt und bewegt. Aber diese Entscheidung, ich werde nicht mehr weinen, ich bin ein richtiger Mann und richtige Männer weinen nicht, hat auch dazu geführt, dass meine Beziehung mit Gott sehr verkopft und intellektuell wurde und nicht mehr so emotional. Ich konnte Gott und seine Liebe nicht mehr so spüren. Ich wusste darum, aber ich habe mein Herz verschlossen. Ich habe eine Mauer um mein Herz gebaut. Gott hat diese Beziehung zu meinem Bruder wiederhergestellt und ich mag ihn und wir treffen uns und es ist alles wunderbar geworden durch Jesus und durch seine Berührung. Und die Berührung Jesu hat auch meine Beziehung zu Gott wiederhergestellt, hat Mauern niedergerissen. Und ich glaube, dass es vielen von uns auch so geht. Wir machen Erfahrungen im Laufe unseres Lebens, die uns etwas lehren oder wo wir Rückschlüsse ziehen, wo wir uns schützen wollen und eine Mauer um unser Herz bauen, wo wir Festlegungen treffen, wo wir innere Schwüre aussprechen. Ne? Das passiert mir nicht nochmal. Wo wir uns selbst das so schwören. Und letztendlich baut das Distanz, baut das eine Mauer zwischen uns und unseren Mitmenschen, aber nicht nur das, sondern auch zwischen uns und Gott. Und auch die Erlebnisse seit frühester Kindheit können uns so prägen, dass wir Schwierigkeiten haben in unseren Beziehungen untereinander und vor allen Dingen auch in unserer Beziehung zu Gott. Und so möchte ich heute über dieses Thema sprechen. Jesus befreit zur Gemeinschaft. Ich habe eine PowerPoint-Präsentation mitgebracht, so könnt ihr da mitverfolgen. Und zwar wollen wir uns negative Prägungen und Festlegungen anschauen und überwinden durch Jesus. Ich glaube, dass Jesus heute uns befreien möchte zur Gemeinschaft. Gehen wir weiter zur nächsten Folie. Hindernisse für gute Gemeinschaft untereinander, aber auch gute Gemeinschaft, gute Beziehung mit Gott, können negative Prägungen sein, wie ich gerade schon gesagt habe, seit frühester Kindheit. Können verletzende Erlebnisse sein, wo wir uns selbst schützen. Können Ängste sein, Scham, Schuld. Und das behindert Beziehungen und Gemeinschaft. Negative Festlegungen, die wir darauf hintreffen. Und ich möchte einiges von diesen Hindernissen mit euch zusammen anschauen, aber nicht, um in der Wunde zu bohren, sondern weil ich diese Zuversicht habe, dass derselbe Jesus, der mich berührt hat und mich geheilt hat und mich befreit hat zur Gemeinschaft, hier ist und dich berühren und dich heilen und befreien möchte zur Gemeinschaft und das heute und hier tun wird. Amen. Hör das bitte mit diesem Ohr und mit diesem Herzen, mit dieser Erwartung. Jesus kommt in die dunkelsten Ecken meines Lebens. Er wird hier was offenbaren, ans Licht bringen. Liebevoll durch das Wirken des Heiligen Geistes, um das auch zu heilen. Um dich da zu berühren und zu befreien. Amen. Okay, dann machen wir uns auf den Weg. Schauen uns das an. Ablehnung. Seit frühester Kindheit oder im Laufe des Lebens kann es sein, dass du solche Sätze, solche Aussagen über dich gehört hast. Ich wünsche, du wärst nie geboren. Das ist eine der schlimmsten Aussagen. Aber ich treffe auf Menschen, in der Seelsorge, denen das gesagt wurde und die sich deswegen ihr Leben lang so nicht zugehörig, nicht gewollt fühlen. Du störst nur. Du bist zu nichts zu gebrauchen. Du bist anstrengend. Du machst nur Probleme. Du bist hässlich, dumm, peinlich. Wer sowas gesagt bekommen hat, der steckt das normalerweise nicht einfach weg, auch wenn wir es gelernt haben und Überlebensstrategien entwickeln, das irgendwie wegzupacken. Aber es macht was mit uns. Es macht was mit unserem Herzen. Es macht was mit uns, dass wir eine Festlegung treffen, dass wir Rückschlüsse ziehen und sagen, mit mir stimmt was nicht. Und sagen, ich hasse mich selbst. Oder, was soll ich da? Mich will ja eh keiner haben. Oder, ich werde wohl nie echte Freunde haben. Vielleicht fühlst du dich an dem einen oder anderen Punkt angesprochen und sagst, ja, da ist was in mir. Ich möchte dir die Wahrheit Gottes entgegenhalten. Jesus sagt zu dir, du bist wertvoll, du bist kostbar. Du bist so kostbar, so wertvoll, dass ich mein Leben für dich gegeben habe. Ich nenne dich Freund. Wärst du der einzige Mensch auf dieser Welt, ich wäre für dich ganz persönlich und ganz alleine gekommen, um mein Leben für dich zu geben. Die Bibel sagt uns, dass Gott uns vor Grundlegung der Welt, bevor er die ganze Welt geschaffen hat, so davor, als noch keiner da war, kein Mensch, hat er uns schon gewollt. Du bist in Gottes Gedanken, in Gottes wunderbaren Plänen, schon vor Grundlegung der Welt gewesen. In seinen Träumen, wie das alles werden wird, als er die Schöpfung kreiert hat, hat er in seinen Träumen schon an dich gedacht. Glaubst du das? Ich möchte dir das zusprechen. Das ist die Wahrheit Gottes. Du bist gewollt. Und wenn du sagst, ich werde wohl nie echte Freunde haben, sagt Jesus zu dir, du bist mein Freund. Darf ich dein Freund sein? Ich gebe mein Leben für meine Freunde. Ich führe meine Freunde ins Vertrauen. Du bist mein und ich bin dein. Du bist absolut wertvoll. Du bist kostbar. Du bist gewollt. Du bist geliebt. Du bist begabt. Du bist einzigartig. Du bist wunderbar. Amen. Sag das ruhig zu dir selber. Glaub der Wahrheit Gottes. Wir gehen weiter. Ablehnung kann eine Sache sein, die in einem dann fest ist. Aber Jesus schenkt dir seine bedingungslose Liebe und Annahme. Wir gehen weiter. Leistungsdruck. Viele haben schon sehr früh in ihrem Leben Leistungsdruck erlebt. Du musst der Beste sein. Enttäusch uns nicht. Wehe, du machst einen Fehler. Guck, wie der oder die das macht und du vergleichen mit anderen. Und dann hast du vielleicht Rückschlüsse für dich gezogen und festgelegt, ich darf keine Schwäche zeigen. Oder wie es mir geht, ist egal. Ich muss liefern. Und daraus resultierend können zwei Schlussfolgerungen wiederkommen. Diese Gemeinschaft ist unter meinem Niveau, also stolze Haltung, ich bin besser als die anderen. Und es ist ganz schwer, mit Menschen Gemeinschaft zu haben, die besserwisserisch sind, die stolz sind, die überheblich eingebildet sind, die immer glauben, sie wären was Besseres und die das den anderen auch zu spüren geben. Oder aber es ist in die andere Richtung gegangen, und du hast für dich festgestellt, ich bin zu schlecht für diese Gemeinschaft. Minderwertigkeit. Ich bin es nicht wert. Die anderen sind alle so viel besser. Ich bin ein Wrack. Ich bin es nicht wert, beachtet zu werden. Auch das ist eine Lüge. Gott erwartet von dir keine Leistung. Er hat die Leistung für dich vollbracht. Er gab sein Leben für dich hin. Du bist angenommen, so wie du bist. Niemand wird gerettet aus Leistung. Menschen seit Generationen haben das versucht. Das Alte Testament hat den Menschen gezeigt, dass der Mensch aus sich selbst heraus gar nicht den Standard und Maßstab Gottes erfüllen kann. Aber Gott in seiner Gnade spricht dich gerecht. Du bist wertvoll, so wie du bist. Du hast Fähigkeiten, die keiner sonst hat. Du bist einzigartig. Gott erwartet keine Leistung von dir. Im Gegenteil, er will, dass du endlich von Religiosität, von Leistungsdruck los wirst und in eine vertrauensvolle Beziehung zu ihm kommst. Er will dich befreien von Stolz, von Minderwertigkeit. Er will, dass du Schwäche zeigen kannst. Denn in seinem Wort steht, Paulus hat diese Erfahrung gemacht. Ne? Er war jemand, der voll auf Leistung war, bis er voll gegen die Wand gelaufen ist. Und dann sagt er, ich rühme mich nicht mehr meiner Leistung, meiner Kraft, sondern wenn ich schwach bin, ist Christus stark in mir. Gerade in unserer Schwachheit, gerade da, wo wir unsere Kämpfe haben, gerade da, wo wir es nicht schaffen, ist Gott in seiner Gnade für uns da. Amen. Gott will dich befreien vom Leistungsdruck. Wir gehen weiter. Schuld, Scham und Angst ist etwas, was Beziehung killt, zerstört, ganz schwierig macht. Wenn etwas passiert ist, irgendwann in deinem Leben und du gehört hast, das ist wegen dir passiert. Du bist selbst schuld oder du bist schuld, dass das und das passiert ist. Oft ist es sogar, dass Kinder sich schuld fühlen, dass ihre Eltern sich geschieden haben. Oder irgendetwas ist passiert und du trägst eine Schuld, eine Last und denkst, du bist an allem schuld. Oder wenn gesagt wurde, schäm dich, shame on you. Diese Worte prägen sich ein in das Herz. Oder das wirst du mir büßen. Und dann ist eine Angst da. Was wird passieren? Und dann ziehst du Schlussfolgerungen und denkst, das kann ich mir nicht vergeben, dass das und das passiert ist. Dass ich nicht das und das getan habe, was ich hätte tun sollen. Das kann ich mir nicht vergeben. Ihr Lieben, ich bin so oft Menschen in der Seelsorge begegnet, die gesagt haben, das kann ich mir nicht vergeben. Die sagen, okay, ja, du stimmt, ich glaube, dass Jesus mir vergeben hat, aber ich kann es mir selbst nicht vergeben. Oder ich werde mich nie wieder reinfühlen. Besonders, wenn Scham gekommen ist infolge eines Missbrauchs. Und dann sagen Leute, ich werde mich nie wieder reinfühlen. Oder ich habe Angst, dass ich Fehler mache, dass jemand schimpft, dass es peinlich wird und. Ich habe Angst. Und wie so ein Gelähmtsein. Das behindert und zerstört Beziehungen. Nicht nur zueinander, sondern auch zu Gott. Ich habe Angst, irgendwas falsch zu machen. Gott will dich heute befreien davon. Er hat unsere Scham auf sich genommen, lesen wir in der Bibel. Er hing am Kreuz, nackt, entblößt, ausgepeitscht. Er hat unsere Schande auf sich genommen, um uns Würde zu geben. Schau dir Jesus an. Überall, wo Jesus war, hat er Menschen Würde gegeben. Er hat sie aufgerichtet. Selbst die Ehebrecherin, die beim Ehebruch erwischt wurde, und die gedemütigt wurde, er hat sie aufgerichtet und wiederhergestellt. Jesus befreit von Scham, weil er unsere Scham auf sich genommen hat. Jesus befreit von Ängsten, weil er Todesängste für uns erlitten hat und er macht uns frei von Angst. Und die Liebe Gottes, seine Liebe, treibt alle Angst aus. Amen. Wenn du sicher bist in der Liebe Gottes, brauchst du keine Angst mehr zu haben. Und je mehr Liebe Gottes dein Herz erfüllt, desto mehr muss die Angst weichen, 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 weichen. Und du wirst ein freier Mensch. Er befreit von Schuld. Er hat unsere Schuld getragen. Und er hält uns nichts vor. Er kleidet uns mit Kleidern der Gerechtigkeit. Er gibt uns auch die Unschuld wieder. Da, wo jemand seine Unschuld verloren hat. Ich möchte noch ein Stück weitergehen. Schuldzuweisung ist oft das Resultat. Andere sind schuld, dass es mir schlecht geht. So eine Opferrolle. Ich habe ja keine Wahl. Ich kann nichts dafür, dass das und das passiert ist oder dass der und der mir das und das angetan hat. Ich kann ja wohl erwarten, dass du, also dass der andere dir etwas schuldet, diese Erwartungshaltung. Das werde ich ihm oder ihr nie verzeihen. Was resultiert daraus? Eine Opfermentalität, dass du ewig dich als ein Opfer der Umstände fühlst. Es resultiert daraus, dass du Enttäuschung und ungesunde Erwartungen hast und von Enttäuschung zu Enttäuschung gehst, weil du Erwartungen hast, die nicht gesund und die nicht richtig sind. Und letztendlich, dass du im Gefängnis der Unvergebenheit landest. Ich denke gerade an eine Predigt von Dan Snead, der hier mal über Vergebung gepredigt hat. Und er hat mal gesagt, wenn du einem Menschen vergibst, dann befreist du zwei Menschen aus dem Gefängnis. Zuerst dich selber und dann den anderen. Also wenn wir jemandem vergeben, heißt es nicht, dass wir das gut heißen. Heißt es nicht, dass wir damit einverstanden sind. Aber es heißt, dass wir nicht im Gefängnis bleiben wollen und auch den anderen nicht im Gefängnis halten wollen, sondern es Gott überlassen. Vergebung macht frei. Schuldzuweisungen bringen uns nicht weiter. Und auch Jesus, er hat die Schuldfrage geklärt, indem er die Schuld auf sich genommen hat. Amen. Und er will uns heilen. Er will uns befreien. Er will nicht, dass wir irgendwo stecken bleiben bei dem, was wir Schlimmes auch erlebt haben. Gehen wir weiter. Und dann passiert aus dem Ganzen ganz oft, dass Übertragungsphänomene greifen. Und dass du dann so in deinem Herzen oft sogar unbewusst eine Festlegung machst und sagst, alle Männer sind böse. Wenn du zum Beispiel als Frau Abweisung durch Männer erlebt hast oder Missbrauch sogar, alle Männer sind böse. Oder Frauen sind, und jetzt möchte ich nichts dazu sagen, aber dann gibt es Festlegungen, Frauen sind so und so. Oder alle die Ausländer sind alle so und so. Vielleicht gab es da irgendwie eine schwierige, negative Erfahrung mit einem Ausländer oder Ausländerin und dann die Pauschalisierung, alle Ausländer sind oder die Deutschen sind alle so und so. So eine Übertragung. Eine Erfahrung, die du irgendwo gemacht hast, überträgst du auf alle pauschal und kategorisierst. Die Christen sind alle Heuchler, Spinner. Oh, das habe ich schon manchmal gehört und habe mich manchmal entschuldigt bei Menschen für das, was sie irgendwo Negatives erlebt haben mit anderen Christen. Aber das ist so eine Festlegung, die jemand trifft aufgrund von irgendeiner Erfahrung und verschließt sich gegen Christen, gegen Gemeinde und letztendlich gegen Gott oft. Die da oben sind alle und dann geht das Geschimpfe los. Mit die da oben ist oft gemeint, Lehrer in der Schule, schon bei eigenen Eltern beginnt das manchmal, wenn man da so schlechte Erfahrungen gemacht hat. Vorgesetzte, wenn du dann im Berufsleben irgendwann bist, die da oben. die sind so und so, die nutzen nur aus, sie lügen nur, sie sind so und so, sie sind Leiter. Leiter sind böse, Leiter unterdrücken, Leiter, egal wo, auch in Gemeinde. Oder Pastoren sind so und so. Ich muss sagen, bei manchen Leuten spüre ich so, hey, das ist nicht irgendwie was, was ich Negatives mit ihm erlebt, aber da ist eine Person, die ist schon gleich so auf Distanz und Abweisung, und dann merke ich oft, okay, da war wahrscheinlich in der Vergangenheit irgendwie eine schwierige, schlimme, schlechte, verletzende Erfahrung mit Leitern, vielleicht sogar mit geistlichen Leitern, vielleicht mit Pastoren. Und das Schlimmste ist, dann wird das oft auch auf Gott übertragen. Also oft auch unterbewusst. Du kannst Gott als deinen Vater nicht so begegnen, nicht nahen, weil du vielleicht mit dem eigenen irdischen Vater schlimme Erfahrungen gemacht hast oder der eigene irdische Vater nie da war. Und dann hast du das Gefühl, dass Gott auch nie da ist. Ja, ja, er redet nur in seinem Wort, aber in Wirklichkeit kümmert es ihn nicht, wie es mir geht. Oft ist das so eine Übertragung. Und das macht Beziehung ganz schwierig. Oder dann, es passiert mir nicht noch einmal, dass ich jemandem vertraue. So eine Festlegung. Und ich muss sagen, auch an dieser Stelle, ich muss da total auf mein eigenes Herz aufpassen. Man erlebt im Leben Enttäuschungen, Verletzungen, auch ein Ausgenutztwerden. Und dann Vertrauensvorschuss zu geben für die nächste Person, der man dann begegnet. Es ist echt ein Problem, wenn du in deinem Herzen so eine Mauer aufgebaut hast und zu der nächsten Person gleich mit Vorbehalt bist und sofort am Scannen und Checken bist, so wie ist er, kann man ihm überhaupt vertrauen? Natürlich gibt es auch ein gesundes, Umgang mit, wem kann ich vertrauen? Wie so, das ist schon auch gut, dass man nicht jedem blind vertraut. Blind vertrauen können wir nur Gott. Selbst Jesus hat sich den Menschen, lesen wir an einer Stelle, nicht anvertraut, denn er wusste, was in ihnen ist. Und trotzdem, ohne Vertrauen können wir nicht leben, nicht Beziehung leben. Wir können einander nur vertrauen, im Vertrauen auf Gott, dass er mich selbst auch schützt und dass wir ihn einladen und dass er auch dafür sorgt, dass wir nicht verletzt werden oder wenn wir verletzt werden, dass er da ist zu heilen. Vertrauen ist echt so eine Sache, aber wenn du nicht vertrauen kannst und so aus Erfahrungen von Vergangenheit oder mit anderen Menschen überträgst auf alle anderen und dann nicht vertrauen kannst, dann ist es ganz schwierig, da irgendwie, dass eine gute Beziehung entsteht, untereinander und natürlich mit Gott. Okay, jetzt haben wir uns einiges angesehen und sicherlich gibt es da noch viel, viel mehr Facetten. Ich möchte zu der Lösung nochmal kommen. Natürlich habe ich jetzt auch schon darüber gesprochen. Die Wahrheit von dem, was Jesus sagt. Die Wahrheit von dem, was Gott sagt. Lass uns anschauen die nächste Bibelstelle. 1. Johannes 1, Vers 6 bis 7. Im Licht Gottes Gemeinschaft erleben. Gott will, dass wir in seinem Licht Menschen sehen, auch Gott sehen und dass wir echte Gemeinschaft erleben, weil wir von Lüge befreit werden, weil wir von Festlegungen befreit werden und weil wir dann anfangen, der Wahrheit Gottes zu glauben, über uns, über unseren Nächsten, über Gott. Deshalb lügen wir, wenn wir sagen, dass wir mit Gott Gemeinschaft haben, aber weiter in der Finsternis leben. Wenn wir das tun, leben wir nicht in der Wahrheit. Man kann sich oft was vormachen. Man kann sich selbst belügen, aber Gott kann man nicht belügen. Wir lügen, sagt das Wort Gottes, wenn wir sagen, dass wir mit Gott Gemeinschaft haben, aber in Wirklichkeit in der Lüge leben, in der Finsternis leben, in Enttäuschungen leben, in negativen Festlegungen leben und eingemauert und eingekesselt leben aufgrund von eben diesen vielleicht negativen Erfahrungen oder Lügen, die wir geglaubt haben. Wenn wir das tun, leben wir nicht in der Wahrheit. Und dann geht der nächste Vers. Wenn wir wie Christus im Licht Gottes leben, dann haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut von Jesus, seinem Sohn, reinigt uns von jeder Schuld. Durch die Gemeinschaft mit Gott können wir Gemeinschaft miteinander haben. Und da in dieser Gemeinschaft, wo Jesus selbst im Mittelpunkt kommt, wo die Wahrheit des Wortes Gottes verkündigt wird und das Licht Gottes in unsere Dunkelheit hineinleuchtet, da werden wir gereinigt, permanent gereinigt, permanent vergeben, permanent geheilt, mehr und mehr. Die natürliche Reaktion ist, dass wir da, wo wir durch Gemeinschaft verletzt wurden, auf Rückzug gehen und Gemeinschaft vermeiden. Und dadurch isolieren wir uns und können so auch nicht heile werden. Aber Gottes Einladung ist, gerade dann die Gemeinschaft zu suchen. Denn wenn wir durch Gemeinschaft verletzt, verwundet, enttäuscht wurden, will Gott es umdrehen und in Gemeinschaft uns wiederum heilen. Amen. Gott will Menschen gebrauchen, die dir seine Liebe zusprechen, die dir freundlich sind, die dich ermutigen und stärken. Gott will auch durch Menschen dir seine Wahrheit zusprechen. Deswegen, die Lösung ist nicht Rückzug, sondern die Lösung ist die Gemeinschaft mit Gott zu suchen, in sein Wort zu schauen. Was sagst du? Was ist die Wahrheit? Wie denkst du darüber? Wie denkst du über mich? Hier ist mein Wunderpunkt, ich bringe es zu dir und Jesus wird dich heilen. Er wird dich heilen und er wird dich heilen in Gemeinschaft mit anderen. Deswegen verlass die Gemeinschaft nicht, auch wenn du in Gemeinschaft verletzt und verwundet wurdest. Amen. Wir gehen weiter und in 2. Korinther 10, Vers 4 gibt es eine Bibelstelle, die mir schon so oft geholfen hat, so damit umzugehen, wenn irgendwelche Festlegungen, Gedankenmuster da sind, die mich behindern, wirklich zu vertrauen, die mich behindern, mit Gott so zu gehen. Da sagt Paulus, ich setze nicht die Waffen dieser Welt ein, sondern die Waffen Gottes. Sie sind mächtig genug, jede Festung zu zerstören, jedes menschliche Gedankengebäude niederzureißen, einfach alles zu vernichten, was sich stolz gegen Gott und seine Wahrheit erhebt. Alles menschliche Denken nehmen wir gefangen und unterstellen es Christus, dem es gehorchen muss. Also wenn da negative Gedanken, negative Festlegungen da sind und du ertappst dich dabei, wie du negativ über andere denkst, wie du aus Verletzung heraus dich distanzierst, dann ist es wichtig, dass du die Wahrheit von Gottes Wort reinbringst und diese Gedankenstrukturen, Gedankenfestungen, Festlegungen zerstörst, dich davon löst, dem widersagst, was du festgelegt hast in deinem Herzen und sagst, ich widersage dem, dass ich ein Opfer meiner Umstände bin. Die Wahrheit ist, Gott hat gute Gedanken für mich, Gedanken der Zukunft und Hoffnung und daran halte ich fest. Amen. Ja, oder was auch immer das für Situationen sind, die dir deutlich oder bewusst werden. Ich widersage der Aussage, dass richtige Männer nicht weinen. Und die Wahrheit ist, selbst Jesus hat geweint. Und Jesus, ich will feinfühlig, empfindsam sein für deinen Geist. Ich will mitfühlend sein. Komm mit deinem Erbarmen, mit deinem Mitgefühl in mein Herz hinein. Amen. Ja, so gibt es ganz viel Lügen, die Gott ans Licht bringt. Und wenn er das ans Licht bringt, dann ist es gut, weil dann kannst du mit ihm partnern und diese negativen Aussagen, diese Lügen widersagen, sie zerstören im Namen von Jesus Christus im Gebet und die Wahrheit Gottes da hineinsprechen. Amen. Die nächste Bibelstelle. Und ja. Okay, 2. Korinther 10, Vers 4 ist falsch. Philipper 4, Vers 8 muss da stehen. Da steht nämlich geschrieben, ansonsten denkt über das nach, meine Geschwister, was wahr, was anständig und gerecht ist. Richtet eure Gedanken auf das Reine, das Liebenswerte und Bewunderungswürdige. Auf alles, was Auszeichnung und Lob verdient. auch hier derselbe Paulus, der uns ermutigt, auf das Gute zu schauen. Unsere Gedanken auf das Positive auszurichten. Auf das, was wahr ist. Auf das, was anständig und gerecht ist. Unsere Gedanken auf das Reine, auf das Liebenswerte, auf das Bewunderungswürdige zu richten. Im Umgang miteinander nicht kritisch zu schauen, wo ist was verkehrt, sondern vielmehr zu schauen, wo kann ich ermutigen? Was ist wahr? Was ist anständig? Was ist gut? Was ist lobenswert? Einen positiven Umgang miteinander in jeder Hinsicht ist so wichtig. Wir können nicht nur versuchen, das Negative loszuwerden und denken, das klappt. Wir brauchen das Positive. Wir müssen die Wahrheit des Wortes Gottes aussprechen und wir müssen uns mit der Wahrheit, mit dem Positiven, mit dem Guten, mit dem Lobenswerten füllen und anfangen, das auszusprechen über uns selbst und auch über andere Menschen. Und ganz zum Schluss will ich noch eine Geschichte erzählen, wo Jesus eine Frau befreit hat zur Gemeinschaft. Vielleicht nehmen wir die Folie, schalt mal kurz aus, ich will die erst erzählen. Zum Schluss schauen wir uns das an. Ihr habt schon gesehen, Johannes Kapitel 4. Da geht es um die samaritische Frau. Jesus war mit seinen Jüngern unterwegs und sie gingen durch das Gebiet der Samariter. Und es war mitten am Tage, sengende Hitze. Jesus entscheidet, am Brunnen zu bleiben. Und die Jünger gehen los, um was zu essen zu besorgen. Und als Jesus dort am Brunnen ist, kommt eine Frau, eine samaritische Frau, um Wasser zu schöpfen. Sie kommt in dieser Mittagszeit, wo normalerweise keiner da ist, weil es so heiß ist, so unerträglich heiß ist in Israel. Aber sie kommt um die Mittagszeit, um niemanden zu treffen. Sie kommt um diese Zeit, weil sie keine Gemeinschaft haben will, weil sie nicht angesprochen werden will, weil sie sich nicht dazugehörig fühlt, weil sie sich schämt für Dinge, die in ihrem Leben passiert sind, die schiefgelaufen sind, weil sie die schrägen Blicke der anderen nicht mehr ertragen kann. Und dann kommt sie zu diesem Brunnen und da ist jemand. Und dann auch noch ein Mann. Und dazu ein jüdischer Mann. Und dieser jüdische Mann, Jesus Christus, spricht diese Frau auch noch an und sagt, würdest du mir was zu trinken geben? Die Frau ist innerlich aufgewühlt und sie sagt zu Jesus, seit wann haben wir Gemeinschaft miteinander? Du bist ein Jude, ich bin eine Samariterin, ihr Juden glaubt doch was Besseres zu sein. Ich spreche mit eigenen Worten. Ja? Und wir haben doch keine Gemeinschaft miteinander. Und jetzt soll ich dir was zu trinken geben? Sie ist abweisend. Sie ist in einer Verteidigungshaltung. Sie ist verletzt und reagiert aus ihrer Verletztheit. Und Jesus spricht zu ihr und sagt, wenn du wüsstest, wer mit dir gerade spricht, du würdest mich bitten. Und ich würde dir lebendiges Wasser geben, sodass du nicht mehr Durst hast. Wir merken schon, Jesus spricht hier von einer anderen Dimension. Jesus sah den Durst ihrer Seele, den Schmerz ihrer Seele. Und die Frau begreift es vielleicht noch nicht völlig, aber das wäre eine tolle Sache, denkt sie sich. Wasser zu haben, was richtig den Durst sättigt, sodass ich nicht jeden Tag um die Mittagshitze hierhin gehen muss und sodass ich mich isolieren kann und den Menschen nicht mehr in die Augen schauen muss. Sie sagt zu ihm, zu Jesus, gib mir doch von diesem Wasser. Und Jesus sagt, ja, gerne. Aber bring doch deinen Mann, damit ihr beide was habt. Und die Frau sagt, also ist irgendwie empfindlich berührt und reagiert und sagt, ich habe keinen Mann. Das war ihr Wunderpunkt. Und Jesus sagt zu ihr, Ich weiß. Du hattest 5 Männer. Und der, mit dem du jetzt zusammenlebst, ist auch nicht dein Mann. Wie peinlich. Jesus weiß das alles. Er umschifft nicht den wunden Punkt, sondern er berührt diesen wunden Punkt, aber auf eine Art und Weise, dass sie nicht sofort weggerannt ist, sondern dass sie dann erst recht anfing, mit ihm zu reden und sich zu öffnen. Sie sagt dann so ungefähr, woher weißt du das? Du musst wohl ein Prophet sein. Und dann wechselt das Thema und sie beginnt über geistliche Dinge zu reden. Sie beginnt über die Fragen zu reden, die sie beschäftigen. Und sie sagt, ja, was ist denn richtig? Wie kann man Gott erleben? Wie kann man Gott anbeten? Was ist richtig? Unsere Leute, die Samariter, sagen nämlich, hier auf diesem Berg wäre der Ort, wo Gott angebetet werden will und werden soll. Ihr Juden sagt, Jerusalem wäre der einzige Ort, wo Gott angebetet werden darf. Was ist denn jetzt richtig? Es geht um Anbetung, es geht um die wirkliche Sehnsucht ihres Herzens. Sie ist suchend. Und Jesus antwortet und sagt, weder noch. Es kommt die Zeit und ist jetzt schon gekommen, wo die wahren Anbeter Gott, den Vater, anbeten im Geist und in der Wahrheit. Es kommt nicht mehr darauf an, ob hier oder da. Es kommt darauf an, dass du im Geist, dass der Geist Gottes in dir lebt. Es kommt darauf an, dass du in Wahrheit anbetest, dass es nicht einfach nur eine Show ist, dass es nicht einfach eine religiöse Abhandlung ist, sondern dass es in Wahrheit geschieht, dass du ehrlich Gott anbetest. Der Vater sucht solche Anbeter. Der Vater sucht dich. Der Vater sucht diese Anbeter, die ihn von ganzem Herzen anbeten. Was macht Jesus? Jesus bringt diese Frau in Berührung mit dem Vaterherzen Gottes. Er stellt ihr den Vater vor und er sagt ihr, wie der Vater ist. Wie man den Vater anbeten kann. Wie man ihm nahe kommen kann. Die Frau schaltet und sagt, oh, ja, das stimmt. In der Schrift steht ja geschrieben, der Messias wird kommen und dann wird diese Zeit kommen. Und Jesus sagt zu ihr, hier bin ich. Der Messias steht vor dir. Diese Begegnung mit Jesus, ihrem Erlöser, ihrem Messias, hat sie so verändert, dass sie losgegangen ist, zurück nach Samaria. Und sie hat angefangen, alle Menschen, die sie getroffen hat, von Jesus zu erzählen. Und sie hat gesagt, wow, ich habe da jemanden kennengelernt. Ich habe da jemanden getroffen, einen Mann. Der hat mir alles erzählt aus meinem Leben. Überzeugt euch doch selber, ob er nicht der von Gott gesandte Messias ist. Hey, auf einmal versteckt sie sich nicht. Auf einmal braucht sie sich nicht mehr zu schämen für die 6 Männer, die sie vor der Begegnung mit Jesus hatte. Sondern sie ist völlig befreit zur Gemeinschaft und sie berichtet allen von Jesus. Wow, Jesus befreit zur Gemeinschaft. Schauen wir uns diese Folie nochmal kurz an. Ich glaube, das ist, was Jesus auch heute hier tun möchte. Jesus sucht die Begegnung. Bei der samaritischen Frau war es so, Jesus hat den ersten Schritt getan. Er hat auf sie gewartet an diesem Brunnen, wo sie den Durst ihrer Seele zu stillen suchte, wo sie sich versteckt hat. Jesus sucht die Begegnung mit dir und mit mir heute. Er geht auf uns zu. Die Frau ist abweisend und vorwurfsvoll. Und selbst wenn du abweisend, vorwurfsvoll, verletzt bist, ängstlich bist, Mauern um dein Herz gebaut hast, Jesus kann das überwinden. Jesus sucht dich, egal wie es um dich steht. Du kannst und brauchst dich nicht erst selbst zu verändern. Du musst einfach nur dein Herz für ihn öffnen. Er ist da. Er holt dich ab, wo du bist. Jesus bietet lebendiges Wasser an. Nur er kann den Durst deiner Seele stillen. Und ich finde es ganz spannend, dass Jesus Licht in den wunden Punkt hineinbringt. Er spricht das an, das Problem. Aber auf eine Art und Weise, liebevoll, wertschätzend, dass die Frau es annehmen kann. Und was auch immer dein Wunderpunkt ist, Jesus will nicht drumherum, sondern er will Licht hineinbringen in diesen wunden Punkt, um dich zu heilen, um dich wieder aufzurichten und aufzubauen. Jesus führt sie zum Vaterherzen Gottes und Jesus möchte dich und mich zum Vaterherzen Gottes führen. Ich stelle mir vor, wie schmerzhaft es für Jesus sein muss, wenn der Vater, der so voller Liebe ist, falsch dargestellt wird und wir denken, Gott ist so und so, aber Gott ist ganz anders. Und dafür ist Jesus gekommen, genau dafür ist Jesus gekommen, uns zu zeigen, wie der Vater ist. Amen. Jesus will dir heute den Vater zeigen. Nicht nur heute, auch in der nächsten Zeit immer mehr. Jesus offenbart sich der Frau als Messias und die große Veränderung. Die Frau schämt sich nicht mehr, sie bezeugt Jesus, sie ist befreit zur Gemeinschaft, Gemeinschaft mit Gott. Da geht es nicht mehr darum, wie genau, in welcher Form, mit welchem Ritual, wie muss man Gott anbeten, sondern sie erkennt, Gott ist der Vater. Es geht darum, ihn zu kennen. Amen. Gott ist dir zugewandt, er ist für dich. Wow, befreit zur Gemeinschaft. Wenn das Lobpreisteam schon nach vorne kommt, möchte ich mit euch zusammen noch beten. Und ich vertraue Jesus, ich vertraue dem Heiligen Geist, dass er mit Licht und Wahrheit, mit Heilung, mit Befreiung in die wunden Punkte unseres Lebens hineinkommt, die uns daran hindern, in guter Gemeinschaft mit Gott und miteinander zu leben. Amen. Du musst nicht bleiben, wo du bist. Gott will die Mauer niederreißen. Er will dein Herz berühren. Er will dein Herz heilen. Möchtest du das? Willst du aufstehen und sagen, Jesus, hier bin ich, hier ist mein Herz. Ah, ja, Jesus, komm. Dann stehe gerade mit auf und ich möchte beten. Halleluja. Und du kannst gerne auch mitbeten. Halleluja. Jesus, ich danke dir, dass du so voller Liebe und Gnade bist. Dass du der treue Gott bist, selbst wenn wir untreu sind. Dass du Schuld vergibst und nicht zurückdenkst. Uns nichts vorhältst. Uns keinen Vorwurf machst. Danke, dass du uns von Scham befreist und heilst und uns Würde schenkst. Uns aufrichtest. Danke, dass du von Ängsten befreist. Dass du mit deiner Liebe da bist. Danke, Jesus. Herr, Menschen haben uns verletzt und nun möchtest du uns auch heilen in deine Gegenwart und auch heilsame Erfahrungen mit Mitmenschen schenken. Komm, Heiliger Geist, wirke du hier unter uns. Und wenn du möchtest, dann sprich dieses Gebet jetzt mit mir. Jesus Christus, ich bringe dir heute mein Herz. Alle Verwundungen und Verletzungen, alle Enttäuschungen und Schmerzen, alle Bitterkeit, alle negativen Festlegungen, alle inneren Schwüre, alle Übertragungsphänomene, alles, was mich triggert. Ich bringe dir alles, Jesus. Nimm mein Herz. Ich vertraue es dir an, weil ich weiß, und weil ich Vertrauen schöpfe, dass du behutsam mit meinem Herzen umgehst. Jesus Christus, erbarme dich meiner. Jesus Christus, erbarme dich meiner. Jesus Christus, erbarme dich meiner. Heile mein Herz. Sprich mir deine Wahrheit zu. Sprich mir deine Liebe zu. Sprich mir deine Annahme zu. Sprich mir deine Vergebung zu. Ich brauche dich, Jesus. Ich gebe mich dir hin. Lehre mich, dir zu vertrauen. Mehr und mehr. Führe mich dorthin, wo ich unbegrenzt vertraue. In der Gegenwart des Vaters. Jesus, ich bete auch für Beziehungen untereinander mit meinen Mitmenschen. Hilf mir zu vergeben. Hilf mir zu lieben, wie du liebst. Schütze du mein Herz. Befreie mich zur Gemeinschaft mit dir und mit meinen Mitmenschen. Lass uns jetzt in der Anbetung sein.